Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Viele haben mich angeschrieben und gesagt, die Folge mit Johannes Lipsius hat ihnen unheimlich geholfen und sie haben viele Dinge ausprobiert. Das freut mich natürlich und mit Sicherheit auch Johannes. Und ich habe ja gesagt in der Folge, dass ich mit einigen Leuten Kontakt hatte, die auch schon sehr gute Erfahrungen mit ihm und seinem Content gemacht haben. Und einen davon habe ich heute hier zu Gast. Dazu muss ich sagen, bevor ich ihn vorstelle und mit reinhole ins Gespräch, sein Name war einer der ersten, die, als ich damals zu meiner Freundin hier in den Norden nach Greifswald gezogen bin, immer wieder auf den Turnieren aufgetaucht ist. Also sein Name habe ich immer wieder gelesen, mit sehr, sehr starken Leistungen und so, als ich so ein bisschen überhaupt erstmal ja, versucht habe, hier so sozusagen mich ranzutasten, wie hier so die Dartszene aussieht. Und deshalb freue ich mich, denn wir haben jetzt auch ja, schon das ein oder andere Spielchen gegeneinander machen dürfen. Und meistens ist er da als Sieger rausgegangen, denn er spielt unter anderem auch Bundesliga und andere größere Formate. Heute bei mir René Kehler, grüß dich.
Hi Friedrich, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir werden über vieles sprechen, unter anderem auch über die Komponente, wie man eventuell dann mal mit Tiefphasen umgeht, denn da hast du auch einige an Erfahrungen jetzt machen können die letzten Monate. Vielleicht bevor wir so in so einzelne Themen reingehen, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ich habe jetzt schon gesagt, hier oben aus dem Norden auch, gib mal so eine kleine Einleitung zu dir, seit wann du Dart spielst und wie vielleicht so ein bisschen im Grobdurchlauf so deine ersten Jahre dann aussahen.
Ja, also ich spiele so seit 2016, 17 Darts. Ich wurde von einem Teamkollegen den Garten genommen, habe dann angefangen ein bisschen zu werfen, habe aber erst gemerkt, eigentlich nicht so mein Sport. Aber dann kam halt irgendwann eigene Darts, eigenes Dartboard, der sportliche Ehrgeiz. Und dann wollte ich auch mehr. Dann 2020 bin ich bei den Dartfighters in den Verein gegangen. Auch gleich aus Überzeugung, definitiv in Greifswald alles mit aufbauen zu wollen, auch wenn es nur ein Spieler wäre. Und die ersten Jahre waren halt ein bisschen schwieriger von Turnieren her, weil halt hier oben noch nichts wirklich entwickelt war.
Das ist jetzt auf jeden Fall eine ganz andere Situation, muss man sagen. Da bin ich
Definitiv.
Auch sehr dankbar, dass ich hier auch, sag mal, die Option habe, unter der Woche auch die Turniere bei uns im Verein und so zu machen. Wir sind jetzt ja mittlerweile Mitglied im gleichen Verein. Du hast schon gesagt, du bist seit 2020 am Start. Ich bin jetzt erst seit kurzem sozusagen, seit einem halben Jahr mit dabei. Und es ist wirklich toll, was da alles so organisiert und gemacht wird. Ich hatte bei dir gesehen, auch bei Instagram und so, dass du ja auch damals schon öfter mal so hochgeladen hast, wie dein Training lief und solche Geschichten. Da waren ja schon richtige, ja, Knallerzahlen dabei, aus meiner Sicht. Also auch viele über 70, teilweise auch an die 80 ran, auch schon damals. Wie schnell ging das bei dir, dass du, sag ich mal, ja, sagen wir jetzt mal, so eine stabile 60 gespielt hast, vom Anfangspunkt aussehend?
Das hat ein paar Jahre gedauert, tatsächlich, aber auch weil halt turniermäßig und so nicht viel war und es war auch unregelmäßiges Dart eine Zeit lang. Und dann mit dem ersten Lockdown 2020, also mit Corona, kam dann so ein richtiger Aufschwung, bei dem ich dann halt auch sehr viel Zeit hatte, weil es war ja nichts und ich hatte noch Kurzarbeit und hatte ich halt Zeit, da konnte ich auch mal 8 Stunden am Tag darten. Und da ging halt die Leistung sofort hoch. Dann habe ich noch Online-Dart für mich entdeckt. Da auch viele, viele bekannte Namen eigentlich so aus den, ja, sagen wir, aus der Dart-Szene auch ein paar getroffen. So ein Ricardo Pietreczko zum Beispiel. Und das motiviert einen dann irgendwann doch. Und mit viel Training und Fleiß kann man halt auch dartmäßig sehr viel erreichen.
Und du hast ja dann auch unter anderem Bundesliga gespielt mit den Dartfighters. Wie sehr war diese Erfahrung letztendlich, die du da gemacht hast, dann nochmal einen Boost? Oder also, das war ja wahrscheinlich für dich so das erste Mal, dass du wirklich in so einer Breite dann auch Topspieler auf der anderen Seite immer hattest. Wie hat das sich nochmal ausgewirkt dann für dich?
Ja, ich bin ja mit dem Team aufgestiegen als Kapitän damals. Wir waren der erste Landesmeister in Mecklenburg-Vorpommern an der ersten des offiziellen Saison. Dann hat der DDV glücklicherweise die zweite Bundesliga ja ausgehoben, sonst wären wir auch gar nicht aufgestiegen. Weil die in der Aufstiegsrunde war es dann das erste Mal, wo wir richtig den Druck gespürt haben. Und das hat man auch bei allen angemerkt ein bisschen. Und in der Bundesliga selber, das hat sich, natürlich hat das erstmal ein bisschen gedauert, sich anzupassen an dieses spielerische Niveau. Und dass der Druck halt komplett da ist. Also immer fürs Team zu spielen. Das hatte man halt in der Verbandsliga oder in der Landesliga damals noch nicht so genau, weil man halt mehr Spiele hatte und nicht diesen Modus, den man jetzt in der Bundesliga spielt. Mit einem Einzel, ein Doppel pro Spiel und da musst du halt liefern. Aber das hat mir sehr geholfen tatsächlich. Gerade im Wettkampf, dann so den Punkt zu finden, wann kann man gegen welchen Gegner hochschalten.
Ist das was, wo du sagen würdest, du hattest da irgendwelche ja, Mechanismen, die dir auch geholfen haben, das dann zu trainieren? Also viele sagen ja, ist reine Erfahrung, also man lernt es einfach automatisiert, oder hattest du auch irgendwelche Sachen, wo du sagst, das hat dir geholfen, dann auf den Punkt nochmal dich anders zu fokussieren oder irgendwelche Rituale? Gab es da irgendwas bei dir?
Die Rituale und das Fokussieren hat sich jetzt erst richtig ausgeprägt, wie ich ja auch schon, wie ich ja schon erwähnt habe, auch bei dir oder mit über, zu dir, das dem Mentaltraining, also Mental-Podcast auch bloß, dass man da ein paar Sachen findet, die man vorher nicht richtig gedacht hat. So einfache Sachen wie die Schritte zählen vom Oki weg, sodass man sich ein bisschen beschäftigt und sonst einfach jeden Gegner gleich ernst nehmen. Und dann ist es man eigentlich auch schon immer im Fokus.
Die Bundesligamannschaft von euch oder uns besser gesagt, spielt ja jetzt tatsächlich so ja um den Aufstieg aktuell noch mit. Würdest du sagen, das ist was auf jeden Fall jetzt hier so von der Vereinsentwicklung und Co. Ein nächster Schritt wäre, der durchaus gehbar wäre, sag ich mal, von den Kapazitäten und Co.
Also ich begleite das ja alles von Anfang an. Ich habe jetzt auch jede Saison in der ersten auf jeden Fall gespielt, auch Bundesliga. Und ich würde sagen, von den Kapazitäten und vom Potenzial, was das Team noch hat, ist definitiv für die erste Liga eine Bereicherung für uns. Und die Kapazitäten, also rein räumlich, haben wir sowieso. Und finanziell sollte das auch zu stemmen sein. Ist jetzt ja klar, sind die Fahrten noch ein bisschen weiter, aber das sollte vom Verein finanziell stemmbar sein.
Ja, das ist schon eine gute Breite hier oben, muss man sagen. Also als ich so die ersten Turniere dann hier mitgespielt habe und so, da war ich eigentlich auch für meine Verhältnisse ganz gut drauf. So, da hatte ich auch oft so eine 60 in etwa stehenden Turnierschnitt. Und da habe ich dann erstmal so bemerkt, auch so, was hier oben alles so an Gegnern, die über 75 spielt und so rumläuft. Also da war ich erstmal echt ein bisschen erschrocken am Anfang, weil ja auch der erste Bundesligaverein, der SGR Neuendahter, ebenfalls ja, sag mal ganz kurz, weg ist nur von uns hier in Greifswald. Also wir haben so viele sehr gute Spieler eigentlich hier auf im Fleck, weil ich so bisher sonst nur aus Berlin kannte. Ich meine, da im Dartpalast, da war ich das dann auch irgendwann gewöhnt. Aber das ist schon extrem vom Niveau und wahrscheinlich nimmst du das auch noch mal stärker wahr, so jetzt, wenn du von Anfang an die hier anguckst, die Entwicklung oben, ne?
Na klar, definitiv. Also einige Spieler kannte ich halt schon so aus Rostock. Also klar, Maggi, Nico, wie sie auch alle heißen von den Fischköppen. Johann habe ich ja halt da auch dann kennengelernt oder gesehen öfter. Das sind dann halt jetzt noch mehr Spieler geworden. Ne? Die meisten haben dann so mit Corona angefangen und haben jetzt ganz viele Spieler ihren Leistungspeak erstmal und spielen so viele über 70. Das hat sich so gut entwickelt, so in der Breite jetzt. Das macht einfach auf jedem Turnier einfach Spaß zu spielen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, was ja für die meisten so die größte Schwierigkeit ist, auch wahrscheinlich egal, welches Niveau, ist dann halt die nächste Leistungslevel sozusagen zu halten und konstant zu werden auf dem Niveau. Und da können wir vielleicht auch gleich mal reingehen in das Thema Mentalität. Du hast jetzt schon Schritte zählen und so ein paar Stichworte reingeworfen. Vielleicht fangen wir mal da an. Du hast ja dann damals auch Nachwuchs bekommen und hast da quasi wahrscheinlich die schönste Erfahrung überhaupt gemacht, die man so machen kann. Und das hat aber natürlich auch dazu geführt, dass du, hast du mir damals erzählt, halt nicht mehr so oft an Bord gestanden hast. Und dann hattest du ja echt so ein bisschen jetzt, ja, ich sag mal, im letzten Jahr echt so Turniere, wo du deutlich unter deiner normalen Leistung gespielt hast. Und auch zu mir so ein bisschen gesagt hattest bei Turnieren, irgendwie momentan kommst du nicht so in den Touch, läuft es nicht so. Jetzt so, die letzten 2 Monate habe ich wieder Turniere gesehen, da bist du wieder völlig da. Alles über 70, teilweise auch Spiele über 80, also wirklich richtig starke Leistung, auch tolle Momente in den einzelnen Spielen. Was ist passiert?
Ja, also wie du ja schon sagst, ich habe Nachwuchs bekommen, da ist der Fokus Oder das ganze Leben ist einfach durcheinander gewirbelt worden und der Fokus ist einfach vom Dart natürlich zu meinem kleinen Sohn gewandert, logischerweise. Und dann war halt ja, der Punkt, nein, Nächte wurden ein bisschen kürzer, man hat weniger Lust gehabt, Dart zu spielen. Und ohne Training kann ich halt das Niveau, was ich spiele, auch nicht aufrechterhalten. Und dann ist natürlich auch, man kann es eine Zeit lang hält man es noch, ist nur noch einigermaßen zufrieden, aber irgendwann bricht das dann ein bisschen ab. Und dann habe ich mir nach so, ich sage jetzt mal, einen Spieltag bei der zweiten in Stralsund, ich treffe kein Doppel mehr, verzweifle so innerlich mit mir selber komplett und sage mir dann zu Hause nur noch, nachdem ich auch mit meiner Freundin geredet habe, ich stelle mich nur noch ans Board, wenn ich Bock habe. Wenn ich richtig Bock habe, muss ich erstmal so, habe ich so einen Cut gemacht und gesagt, nur wenn ich Bock habe, stelle ich mich ans Board, werfe eine halbe Stunde ohne Ziel, einfach nur. Und dann wurde der Wurf wieder gerade, mehr Motivation kam rein, der Spaß kam wieder. Und der Rest erklärt sich dann jetzt von selbst bisher, würde ich sagen.
Und du hast ja auch diese Phase sozusagen, ja, dann auch sozusagen über ein paar Monate gehabt. Ist ja klar auch, sag mal, durch das, da gibt es ja dann auch Schöneres als jetzt den Dartsport, auch wenn der auch sehr schön ist. Aber ich denke mal, mit so einem kleinen Kind, was man dann da hat, ist das nochmal was ganz anderes. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für viele, egal ob es jetzt Nachwuchs ist oder andere Sachen, die im Leben dann mal in die Priorität treten, was sie erkennen, diese Tiefphasen. Du sagst jetzt sozusagen, dich mal rauszuziehen aus dem Ganzen und irgendwie mal darauf zu warten oder darauf zu agieren, wenn man wieder richtig Lust hat. Das höre ich immer mal wieder. Aber ich höre auch genauso oft, und das kenne ich auch selber, dass man dann, wenn man wieder richtig Lust hat, ans Board geht und aber trotzdem ja die Leistung in dem Augenblick dann nicht da ist bei vielen. Wie bist du damit umgegangen? Also, weil du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht, als du dann wieder Lust hattest, direkt rangegangen sein und hattest direkt wieder nur noch 15er, 16er, 17er, die du gespielt hast, sondern da wird es ja trotzdem erstmal noch ein Abfallleben haben, oder?
Definitiv. Also ich bin eine Weile, also ich glaube 2, 3 Monate nicht an mein Leistungslimit gekommen. Also so gar nicht. Ich bin immer mal wieder hingekommen, also reingestiegen, mal wieder kurz ein Spiel oder 2 Spiele. Da war aber für mich dann halt auch, ich habe halt mit dem Online-Dart zum Beispiel niemals aufgehört. Also ich spiele das seit 6 Jahren und ich mache es immer noch weiter. Und das sind halt Termine, die ich unter der Woche habe, wo ich mich dann gezwungen habe, ans Board zu gehen. Gezwungen, Daten ist jetzt sicher das Beste, aber es war für mich die Spielpraxis. Und dann kamen halt auch mal wieder Spiele über 70. Klar, die verlierst du dann noch, weil das Timing wieder fehlt. Aber du spielst mal wieder über 70, ist gut für den Kopf, fürs Gefühl. Da hat sich zu Hause alles eingepegelt, sodass man das ein bisschen auch mit dem Fokus wieder ein bisschen teilen konnte. Und dann war halt auch wieder nachher der Kopf ein bisschen freier. Da habe ich dann weniger Probleme gehabt, kein Ärger sozusagen im Hintergrund. Weil man sich an alles gewöhnt hat, ein bisschen eingespielt hat, dann kommt dasselbe. Eine Tiefphase macht nie Spaß. Aber sich rauszukämpfen und dann da zu sein wieder, ja, das ist dann wunder ein schönes Gefühl und man lernt ja unglaublich raus.
Du hast ja jetzt schon gesagt, dass auch Training bei dir halt eine große Rolle spielt. Ich merke es auch immer sofort, dass ich wirklich, wenn ich jetzt sozusagen nicht unter der Woche ein bisschen so im Rhythmus bleibe, Probleme kriege. Was glaubst du, ist so der größte Faktor? Also kann man das irgendwie festmachen, warum bei manchen Spielern das Training so wichtig ist und andere, die bei mir hier auch oft im Podcast sind, sagen, ja, ich spiele eigentlich nur noch 2 Turniere die Woche und ansonsten fasse ich die Darts nicht mehr an und das läuft besser.
Na, es gibt ja, ich kenne auch Beispiele, die sagen, sie trainieren gar nicht und spielen bloß ein paar Turniere. Davon ist auch jemand bei uns im Verein, also Johann, der sagt ja selber, er hat zu Hause gar kein Dartboard hängen. Der spielt trotzdem. Und du hast ja selber gesehen, was er gespielt hat und er spielt jetzt die ganze Zeit. Spielt die ganze Zeit Mitte, Ende 70. Und das ist einfach auch Talent. Und er hat ja auch die, sagen wir mal, jetzt körperliche Fitness um immer denselben Wurf. Er hat den Wurf immer wieder, dieselbe Routine. Das ist halt eigentlich das Grundprinzip vom Daten, dass du immer denselben Wurf hast und immer dieselbe Bewegung. Ich habe jetzt nicht die sauberste Technik, aber trotzdem irgendwie noch für mich jetzt meinen Wurf gefunden, dass ich sage, ich bin zufrieden, egal. Das funktioniert ja auch.
Offensichtlich bei den aktuellen Ergebnissen.
Ja.
Schöne Grüße an der Stelle an Johann, von dem habe ich ja neulich mal eine 102 bekommen auf dem Dienstagabend. Das war auch mal eine schöne Lehrstunde. Das macht dann auch Spaß, tatsächlich auch einfach, wenn man von hinten zuguckt, weil es so ein bisschen, als wenn man die Matches aus dem Fernseher dann mal bei sich direkt hat. Also da ja, riesiges Potenzial. Und du hast zu mir dann auch gesagt, als du jetzt wieder da warst, wir hatten neulich mal Quatsch auf dem Turnier, Da hattest du mir erzählt, dass du jetzt auch angefangen hast, den Podcast von Johannes Lipsius zu hören, über den wir auch in der Folge mit Johannes gesprochen haben. Und da hast du so ein paar Aspekte gefunden, die dir echt doll weit gebracht haben, jetzt so, um wieder dein Niveau zu finden. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, welche Sachen das waren im Konkreten, die dir geholfen haben.
Das Schöne an dem Podcast ist, dass man die auf langen Autofahrten immer sehr gut laufen lassen kann und dann auch immer schön zuhören kann. Und da ist halt in jeder Folge irgendein schicker kleiner Tipp, so ein kleines Werkzeug für deinen Werkzeugkoffer, das du mitnehmen kannst. Und die Werkzeuge musst du halt selber anwenden. Da muss jeder für sich was finden, was passt. Für mich war es halt erstmal aus dem Tief rauskommen mit Schritte zählen, damit ich diese Pause zwischen den Würfen überbrücken kann ein bisschen. Dann halt auch immer die anderen kleineren Tipps, also irgendwie fürs Mindset, nicht alles negativ sehen, schlechte Aufnahme ignorieren und die nächste Aufnahme trümmerst du dann wieder rein und einfach sagen, okay, diese Darts sind halt weg. Und immer dieses ruhiger bleiben, viel ruhiger bleiben, mehr weniger nachdenken und einfach nur bisschen mehr abspulen.
Denn mit dem Schritte zählen finde ich echt interessant. Ich habe das, nachdem du mir das erzählt hattest, auch mal so probiert. Und bei mir sind es immer 5 Schritte, bis ich hinten wieder stehe. Also man kommt auf jeden Fall dann in diese Routine rein, dass man halt die Gedanken nicht so zulässt. Aber ich denke, viele von außen würden jetzt denken, aber so einen großen Unterschied kann er dir eigentlich nicht machen. Bei dir hat es den ja aber dann in dem Augenblick gemacht. Kannst du dir sozusagen erklären, wie war denn das für dich, bevor du dir mit den Schritten 10 gemacht hast? Hast du da so doll mit dir selber gehadert in dieser Zeit, sozusagen in diesen Zwischenräumen zwischen den Würfen? Oder also, welche Sache blockierst du jetzt dadurch, dass du diese Schritte zählst?
So, für mich ist einfach bloß ein bisschen dass die Gedanken einfach nicht so rauskommen, diese alle möglichen. Du musst jetzt checken, dies, das, Ananas. Dass du halt nicht dir den Druck machen kannst in der Zeit. Dass du einfach nicht nachdenken musst, dass der Kopf einfach mit was beschäftigt ist. Das ist genauso, es gibt ja auch, Tim habe ich auch mal gelesen, irgendwie eine Melodie summen. Dass man nicht ins Nachdenken kommt, nicht ins Grübeln, sondern einfach nur Dart spielen.
Ja, ist auf jeden Fall was echt spannend, weil gerade mit dem Schrittezählen ist so einfach an sich, dass das doch jeder von euch natürlich ausprobieren kann, ohne dass das jetzt irgendwie groß kompliziert wäre. Was mir aufgefallen ist, als ich es probiert habe, dass ich dann quasi bei 5 ja immer ankomme und dann stehe ich hin. Und dann ist es meistens so, dass die Gegner ein bisschen langsameren Rhythmus haben als ich jetzt zum Beispiel. Und dann habe ich da trotzdem noch so 2, 3, 4 Sekunden, in denen ich schon sozusagen fertig bin mit Zählen, aber noch nicht wieder werfe. Hast du da auch irgendwas oder läufst du ein bisschen langsamer? Hast du da sozusagen irgendwelchen Rhythmus, dass du ja nicht mehr in diese Zwischenräume kommst? Oder atmest du da nochmal tief durch? Gibt es da irgendwas, was du machst?
Ich habe meistens bei Turnieren auch mein Dartcase dabei und da habe ich halt ein paar Sachen für mich so drin. Also in dem Fall für mich die Schnullerkette von meinem Sohn, ein, zwei Bilder noch von mir und ihm und dann beschäftige ich mich kurz damit. Je nachdem, wie das Spiel läuft. Also wenn das Spiel flüssig läuft und ich keine Probleme habe mit mir selber und auch mit meinem Spiel komplett zufrieden bin, dann brauche ich das nicht zwingend. Aber wenn mal zwischendurch mal kurz ein bisschen das Struggeln kommt, dass die Darts nicht so richtig fliegen, die Doppel nicht kommen, dann gehe ich mal kurz zu meinem Case, nehme mich kurz raus oder trinke einen Schluck und da überbrücke ich dann die Sekunden. Andernfalls kann ich immer noch, gucke ich mir halt auch in vielen Spielen dann die Würfe an. Und wenn er da 140 knallt, denke ich mir, gut, das kann ich auch.
Ja, das ist auch, glaube ich, ein spannender Aspekt, weil ich bei mir selber auch ab und an so beobachte, wenn ich jetzt, sag mal, das hat auch Johannes in dem Podcast gesagt, dass es halt Spieler gibt, die versuchen ja nicht mitzubekommen, was der Gegner wirft, und andere, die da sehr bewusst hingucken. Und ich habe gemerkt, dass ich auch meistens eher bewusst hingucke, was sozusagen der Gegner gerade macht. Und dann reagiert man ganz unterbewusst sozusagen auf manche Sachen. Und das ist echt spannend, wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet, was das jetzt auslöst, wenn der Gegner 140 wirft oder auch wenn der Gegner 26 wirft. Je nachdem, wie man sozusagen dann auch von der Körpersprache und so manchmal reagiert. Manchmal macht man sich locker, manchmal verkrampft man dann schon, ohne dass man das sozusagen aktiv gestaltet, sondern einfach nur dadurch, dass man hinguckt und da eine unterbewusste Reaktion abgespeichert ist. Du sagst jetzt, du versuchst dich dann eher sozusagen zu motivieren, wenn du das siehst, ja?
Definitiv. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, dass man eigentlich als Spieler sowieso jedes Spiel gewinnen will, jedes Spiel super spielen will. Aber wenn ich am Oki stehe, kann der Gegner ja gar nichts machen. Dann ist man ja eigentlich der das Heft in der Hand hat. Und der Gegner kann gar nicht eingreifen. Du kannst dem Gegner da in dem Falle am Dartboard richtig wehtun, weil er kann nicht eingreifen.
Du hast jetzt auch schon gesagt, dein Wurf ist nicht sozusagen der sauberste. Verglichen mit meinem ist er trotzdem ein Lehrbuch, aber das ist ein anderes Thema. Aber du bist sozusagen auch jemand, der von der Bewegung auch dann ab und an mal irgendwie noch eine andere sozusagen Körperbewegung mit eingebaut hat, die der dann eher verzogen hat und so weiter, so der nicht sozusagen komplett still steht. Ich finde zum Beispiel bei Johann, weil wenn wir jetzt als Beispiel genommen haben, ist es immer extrem, wenn ich von außen sehe, der steht wirklich so komplett gerade, nur der Arm bewegt sich sonst nichts. Dann bin ich immer so ein bisschen neidisch, wenn ich das von außen sehe. Weil ich ja eher so ein bisschen, ja, so einen Ausdruckstanz da aufführe beim Werfen. Aber hast du da, weil du gesagt hast, du bist jetzt auch zufrieden mit deinem Wurf, gibt es da irgendwelche Sachen? Hast du da was analysiert, dich mal gefilmt und dann Sachen? Oder sagst du nur auf Gefühl achten, alles andere egal? Wie würdest du damit umgehen?
Ganz wichtig ist, also ich bin dann auch ein Gefühl-Darter, also ein Flow-Darter, aber ich habe auch tatsächlich diese Schwäche in Anführungszeichen in meinem Stand halt gefunden und auch versucht zu beheben, aber es dauert halt eine Weile, bis man so diese Muskelgruppen, die man braucht, die sich bei mir bewegen, halt wieder oder aufgebaut hat oder richtig aufgebaut hat. Und ich hatte auch mit jemand anderem trainiert, der hat mir gesagt, ich mache immer diese eine Bewegung. Also entweder ich stelle die ab oder ich mache die bei jedem Wurf. Und wenn ich die bei jedem Wurf mache, habe ich ja tendenziell immer dieselbe Wurfbewegung und kann mich perfekt darauf einstellen.
Und hast du dann aktiv quasi versucht, diese Kleinstmuskeln, die sozusagen die Bewegung machen, anzusteuern? Oder wie hast du das gemacht? Weil das fällt mir bei mir immer auf, wenn ich jetzt zum Beispiel probiere, die Schulterbewegung rauszukriegen und ich konzentriere mich dann darauf, was macht die Schulter, dann habe ich halt nicht mehr dieses Wofür auf alles andere, weil ich mich so konzentriere auf diesen einen Bereich. Und dann wird das, was am Ende beim Dartboard rauskommt, oft halt noch grausiger sozusagen, weil man dann halt dieses Wofür nicht hat. Also es ist so ein schwieriger Umgang damit, finde ich.
Ja, ist richtig, ist richtig. Das ist ein schwieriger Umgang, weil man eigentlich immer dieses, in Anführungszeichen, Perfekte sieht bei der PDC, bei den Profis. Aber dann denke ich auch immer an John Henderson. Die Wippe. Das ist genau dieselbe Bewegung jedes Mal und der macht sich gar keine Gedanken mehr drüber. Jeder wirft anders, jeder hat einen anderen Stand. Also ich mache mir da auch jetzt wenig Gedanken drüber, was andere davon denken und davon halten, weil wenn das meinem Dartspiel gut tut, muss ich nicht darauf achten, was andere denken.
Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch immer Richie Burnett, das ist ja immer mein Lieblingsbeispiel, der ja auch seine 85 da wirklich seit 20 Jahren durchspielt mit Höhen und Tiefen und ja auch ganz wilde Bewegungen dabei hat. Also bei ihm ist es ja wirklich ganz krass, das ist ja fast noch schlimmer als bei mir, muss man sagen. Also da, wenn der es hinkriegt und von dem gucken wir öfter mal so ein neuen Data-Video oder so an, das motiviert dann auf jeden Fall für alle da draußen, die auch mit ihrem Wurf nicht so zufrieden sind. Da kann man sich's nochmal angucken. René, wenn du jetzt, sagen wir mal, dein Sohn fängt auch irgendwann in einem Jugendalter an mit Dart, wird er mit Sicherheit vom Papa rangeführt werden. Und der steht jetzt vielleicht mit, sagen wir mal, 10, 11 vor dir und sagt, Papa, welchen einen goldenen Tipp kannst du mir für Dartspielen mit auf den Weg geben? Welchen würdest du ihm geben?
Also erstmal hoffe ich, dass er auch ein bisschen anfängt zu darten und damit halt auch einfach diese, weiß ich, 20 Jahre Vorsprung hat im Gegensatz zu mir, weil ich als hier angefangen habe. Und der goldene Tipp, das ist schwierig. Also es wird wahrscheinlich bei einem Tipp bleiben, aber der goldene Tipp, das wäre natürlich, vergiss nie, warum du angefangen hast mit Dartspielen und werd nicht zu verbissen. Hab einfach Spaß beim Darten.
Das ist auch, glaube ich, ja, was ich echt oft höre im Podcast, so diese den Spaß nicht verlieren, was ja auch völlig einleuchtend ist, aber dann in der Praxis ja manchmal ja nicht so einfach, wenn man dann, wie gesagt, mal mehrere Wochen am Stück hat, wo man echt nicht die Leistung bringt, die man will. Und vor allem, so ist es jedenfalls bei mir, wenn man so einen Spieler ist, der selber Gefühl wirft und diese Gefühl nicht da ist, dann kannst du selbst mal ganz gute Zahlen spielen. Aber wenn es sich so anfühlt, als wenn du sozusagen mehr durch Zufall triffst als durch alles andere, dann ist es trotzdem so unbefriedigend. Und dann ist es ja manchmal echt ja nicht so einfach, diesen Spaß nicht zu verlieren in dem Augenblick. Hast du da für dich irgendwie jetzt auch gerade in der Phase, wo es nicht so lief, irgendwie was von der Einstellung geändert oder von der Erwartung an dich selbst oder so? Also ist da irgendwas passiert bei dir, dass du da anders rangehst?
Ich habe auch bei uns in der zweiten Mannschaft der Verbandsliga nachher gerne den Spruch gebracht, wenn jemand unzufrieden war, bei dir steht die grüne 3 oder die grüne 4 in dem Fall. Der Rest ist scheißegal. Der Rest ist wirklich egal. Wenn du gewonnen hast, wenn du ein Spiel gewinnst, dann ist es egal, was du gespielt hast. Und die Average-Zahlen sind immer so im Fokus. Und ich habe ein bisschen, also ich habe versucht, jetzt wirklich davon abzukehren. Weil wichtig ist, gerade im Ligabetrieb die Spiele zu gewinnen. Im Turnier, in der Gruppenphase durchzukommen und die Spiele zu gewinnen. Und ab der K.O.-Phase muss man dann halt da sein. Und da geht es aber um dasselbe, Spiele gewinnen. Wenn du bloß mit der 60 Spiel gewinnst, glücklich, aber du hast es gewonnen. Du kannst das nächste Spiel wieder neu angreifen.
Ja, dieser Fokus, sozusagen mal wegzukommen von den Zahlen, ist mit Sicherheit ein ganz großer Aspekt. Deshalb, also ich habe es bei Skoja und so bei mir jetzt auch so gemacht, dass ich halt alles nicht mehr sehe, den Average, also immer erst am Ende. Das hilft auf jeden Fall im Spiel, um sich da nicht ablenken zu lassen und da irgendwie falsche Erwartungshaltung wieder aufzubauen. Also das kann man immer wieder nur sagen. Jetzt läuft es ja bei dir, wie gesagt, wirklich wieder sehr gut, sehr starke Leistung dabei. Turniersiege und alles, also wirklich ein richtiges Hoch. Und ich denke, du kannst den Flow mit Sicherheit auch mitnehmen in die nächsten Monate. Hast du irgendwelche konkreten Ziele so für die nächsten, sag mal, Monate oder auch die nächsten 2, 3 Jahre, wo du sagst, das ist so was, was auf deiner Liste draufsteht, was du gerne erreichen würdest?
Auf meiner Liste steht definitiv, mal einen Host Nation Qualifier erfolgreich zu bestreiten. Das heißt für mich eine Qualifikation für eine große Bühne. Das wäre so echt ein Traum. Die Leistung dafür reicht wahrscheinlich noch nicht komplett, aber ich bin ja schon mal auf dem richtigen Weg. Es fühlt sich auf jeden Fall schon mal viel einfacher an, 70 locker zu spielen. Und sich weniger Gedanken zu machen, immer nur Shortlegs zu knallen oder High Finishes zu drücken. Ich will einfach bloß mein Spiel spielen und dann muss was bei rumkommen. Und das, wie gesagt, das Ziel ist, mal European Tour spielen, am besten. Oder halt mal irgendwie Challenge Tour, einen schicken Erfolg haben, ein bisschen Preisgeld einsacken. Vielleicht passiert das mal, aber das ist halt noch, da fließt noch viel Wasser in die Warnow runter, bis ich das erreicht haben werde.
Aber ich weiß noch damals, kann ich mich an der Stelle gerade dran erinnern, da hast du, ich weiß gar nicht, ob du zu mir gesagt hast oder ob wir mit jemand anderem da mal irgendwie im Gespräch waren. Was hattest du gesagt? Ich glaube, es ging um die Host Nation Qualifier, dass du da ja auch schon echt etliche mitgespielt hast und sehr lange brauchtest damals, bis du dein erstes Spiel gewonnen hast, wenn ich mich recht erinnere. Und das fand ich damals so cool, weil das so. Das war so einerseits so bodenständig, auch so von dir, so wie du das gesagt hast, und andererseits auch so, diese trotzdem weiterzumachen, auch wenn es über längere Zeit einfach noch keinen Erfolg gibt und trotzdem dran zu bleiben und sich auch im Endeffekt ja auch damit verbunden, viel Reisekosten und Stress und so weiter anzutun, weil da merkt man auch wirklich, dass das echt so dein Traum ist und du dann auch an der Stelle wirklich viel investierst, ne?
Ja, das stimmt. Das war tatsächlich ich, der das gesagt hat. Ich habe 13 Turniere gebraucht, bis ich mein Spiel gewonnen habe. Aber beim 13. Turnier kam dann endlich mein Sieg. Um danach dann mit 85, glaube ich, aus dem Turnier geschossen zu werden. Also ich habe nicht 85 gespielt, aber ich wurde rausgeschossen damit. Aber ja, der Traum lebt. Also ich habe auch die Entwicklung jetzt mal über drei Q-Schools auch mal ein bisschen gesehen. Die erste war LAN, komplett LAN. Ich wurde da von Franz Rötsch und Jimmy van Schie und sowas verhauen. Dann bist du einfach nur da gewesen. Die erste Saison Host Nation Qualifier war dann einfach so auch sehr nervös noch, so vom Kopf her. Man wollte halt so viel, man wollte so viel machen und ist halt nicht ganz bei rumgekommen. Und die letztes Jahr war dann halt mit dem ersten Sieg, aber auch nicht ganz so viel rumgekommen. Manchmal eine blöde Auslosung, dann wieder das Spiel nicht perfekt gefunden. Und dieses Jahr muss ich ja schon die Steigerung sehen, dass ich beim Host Nation Qualifier auch gute Leistung gezeigt habe, also für mein Level und auch gegen gute Gegner auch gut mithalten kann.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich finde es ist auch für alle, die zuhören, eine schöne Sache, dass man halt auch einfach sieht, dass er doch manchmal dazugehört, auch mal über vielleicht 10, 15 Turniere nicht die Erfolge zu haben und trotzdem dran zu bleiben und dann auch die kleineren sozusagen Erfolgserlebnisse dann wirklich zu feiern. Weil darum geht es ja am Ende, dass man sich selber dann auch irgendwann sozusagen entwickelt und auch seinen eigenen Schweinehund dann schlägt. Wir sind von der Zeit schon wieder fast am Ende, René. Ich mache es ja immer gerne so als letzte Frage. Wenn du dich selber jetzt treffen würdest zu der Zeit, wo du gerade anfängst, ambitioniert mit Dart spielen, also stehst öfter mal ein paar Stunden an Bord und siehst du auch, wirst ein bisschen besser, welchen Tipp würdest du dir aus deiner heutigen Sicht selber mit auf den Weg geben?
Also mindestens 1 oder 2 Jahre früher bei der Q-School gleich mal anzufangen, um reinzuschnuppern und weniger auf die Averages gucken. Einfach locker Dart spielen. Denn ich hatte das zu der Zeit definitiv drauf oder ich habe das drauf und man kann immer noch besser werden. Und mit viel Training erreicht man auch sehr viel.
Mit der Q-School finde ich echt spannend. Das hatte ich so, hat bisher fast noch keiner so gesagt. Ist das was, also würdest du jetzt auch Spielern, die jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, vielleicht eine 60 oder so spielen im Schnitt, sagen, das macht trotzdem Sinn, diese Erfahrung der Q-School mitzunehmen? Oder würdest du sagen, naja, eine 70 soll es schon spielen, sonst macht es echt einfach auch keinen Sinn?
Es kommt darauf an, wie man die Q-School bewertet und was man machen möchte damit. Ich denke mal, jetzt mit dem neueren Format der PDC, mit der Next Gen, macht das mehr Sinn, erstmal die Next Gen zu spielen. Ich spiele die Q-School ausdrücklich bloß während den Host Nation Qualifiern. Und die Next Gen habe ich bisher noch ein bisschen gemieden, auch weil es zeitlich und finanziell derzeit nicht gepasst hat. Aber das muss am Ende jeder selber wirklich komplett für sich entscheiden. Da kann man keinen roten Faden durchziehen. Man kann alles spielen. Man kann, das sind auch nur Menschen, die da am Dartboard stehen. Du siehst halt mal ein paar größere Namen, aber die werfen auch bloß mit 3 Darts.
Ja, um die Nervosität abzubauen, ist das mit Sicherheit auf jeden Fall ein guter Weg. Dann sage ich an der Stelle schon mal schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir werden uns ja des Öfteren
Gerne.
sehen in nächster Zeit. Und vielen Dank auch an euch alle, dass ihr wieder dabei wart und eure Zeit geschenkt habt hier beim Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder und wie immer, Schlusswort geht an den Gast.
Herr Friedrich, nochmal danke für die Einladung und vergesst alle nicht den Spaß an Daten. Ihr habt alle aus demselben Grund angefangen zu daten.
Das ist das Wichtigste überhaupt. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.